Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich darf Sie einladen, das Lied, was wir gesungen haben, aufgeschlagen zu lassen. Noch nicht blättern auf das nächste, sondern dieses Lied, ich singe dir mein Herz und Mund, das wird uns heute leiten in unserer Predigt, im Hören auf Gottes Wort. Liebe Gemeinde, lieber Kirchenchor, stellen Sie sich das mal vor. Ein Kirchenchor mit 80.000 Sängern. Das wär's. Jawohl, Sänger, wohlgemerkt. Überwiegend Männer, nämlich, die da mitsingen. Und dann wird da aus vollem Herzen ein Kirchenlied angestimmt. Ein kleines Mädchen ist mit dabei und hilft den Männern ein bisschen die Töne einigermaßen zu finden. Und dann klingt das in etwa so. Nun, vom Text hat man nicht viel verstanden. Ein paar Stimmübungen bräuchten die Jungs auch noch, vielleicht mit Irene Bartels. Aber jedenfalls kommt ein bisschen die Leidenschaft herüber. Haben Sie die Melodie erkannt? Amazing Grace, ein Kirchenlied wird da gesungen, ein Kirchenlied über Gottes wunderbare Gnade. Und es sind 80.000, die das singen. So was kann man tatsächlich hören. Immer wieder sonntags in der Kirche, samstags im Stadion. Samstags im Stadion, erst gestern wieder, singende Männer, ist doch kaum zu glauben. Die singen mit Herz und Mund, mit Leidenschaft. Und der Text, den wir da gehört haben, der ist freilich nicht das alte Kirchenlied. Es ist nur die Melodie übernommen von Amazing Grace. Der Text, das war die Hymne auf den BVB, Borussia Dortmund, der nun gerade gestern wieder deutscher Meister geworden ist. Ich finde das sehr bezeichnend. Da ist für viele der Fußball nicht nur zur Ersatzreligion geworden, sondern da werden sogar Choräle und Kirchenlieder einfach in Beschlag genommen. Kirchenlieder, bei denen man in der Kirche den Mund überhaupt nicht aufkriegen würde. Und dann wird aus voller Kehle gesungen. Ich glaube, das könnte uns als Christen sehr nachdenklich machen. Denn wir können doch von den Fans lernen. Die singen mit Herz und Mund, die singen mit voller Leidenschaft. Die haben eine unglaubliche Liebe zu ihrem Verein, oft sogar dann noch, wenn er verliert. Sie sind eben Fans. Und ihre Liebe zu dem Verein, die muss man hören können, da wird eben gesungen. Ich tu auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Man will etwas kundtun, den anderen, die sollen es hören. Liebe Freunde, ich frage mich manchmal, wo ist unsere unglaubliche Liebe zu Jesus? Wo ist unsere Leidenschaft im Glauben? Brennen wir auch so, singen wir so mit Herz und Mund? Ich möchte Sie einladen, dass wir die Leidenschaft des Glaubens, die Begeisterung für Jesus Christus heute Morgen neu entfachen lassen. Und dabei kann uns dieses uralte Lied von Paul Gerhardt helfen. Ich singe dir mit Herz und Mund. Wenn wir nun dieses Lied ein wenig näher anschauen, dann entdecken wir zum einen, dass es Strophe für Strophe ganz aus der Bibel schöpft. Paul Gerhardt war wirklich ein Mann der Heiligen Schrift. Sein Singen, sein Dichten entspringt nicht einfach nur einer emotionalen Regung seiner Seele. Nein, es schöpft ganz aus dem Wort Gottes. Sein Singen entspringt dem Hören auf die Bibel. Und das könnte man Strophe für Strophe durchbuchstabieren und zu jeder Strophe eine passende Bibelstelle finden, die fast wörtlich anklingt. Aber zum anderen, wenn wir uns dieses Lied ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir einen ganz klaren Aufbau. Es sind 18 Strophen. Es ist übrigens das strophenreichste Lied im Gesangbuch. Und diese 18 Strophen gliedern sich in drei gleich große Teile, in drei Blöcke von jeweils 6 Strophen. Und diese 6 Strophen jeweils, die lassen sich etwa mit folgenden Überschriften jeweils zusammenfassen. Über den ersten Teil, die ersten 6 Strophen, könnte man die Überschrift wählen: Zum Staunen. Was sind wir doch? Was haben wir? Den zweiten Teil, die Strophen 7-12, zum Danken. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir. Und den letzten Teil, die Strophen 13-18, zum Leben. Wohlauf, mein Herze, sing und spring. Wir werden das mal ein wenig durchgehen und fangen mit dem ersten an. Zum Staunen, was sind wir doch, was haben wir? Das ist wirklich erstaunlich, wie sehr Paul Gerhardt hier in diesen ersten 6 Strophen ins Staunen kommt. Wie viele Staunen getränkte Fragen stellt er hier. Was sind wir doch? Wer hat das schöne Himmelzelt hoch über uns gesetzt? Wer wärmet uns in Kälte und Frost? Wer gibt uns Leben? Und. Und das sind keine Fragen aus irgendeiner unbeteiligten, distanzierten Neugier heraus, sondern das sind Fragen aus dem Staunen. Aus dem Staunen heraus, es sind Fragen, wie sie genauso in der Bibel zu finden sind, etwa in Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst? Oder Paulus stellt auch so eine Frage an die Korinther, 1. Korinther 4. Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erde, dass uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben wird? Liebe Gemeinde, all diese staunenden Fragen, all dieses fragende Staunen, das ist eine Fanfare gegen das Selbstverständlichnehmen. Ich glaube, das ist Ausdruck der Gottvergessenheit unserer Zeit, dass wir alles für selbstverständlich nehmen. Das habe ich mir verdient, denken wir. Und wir nehmen allen Wohlstand lächelnd hin. Denken wir gar nicht mehr drüber nach, woher alles kommt. Dass wir gesund sind, dass ein Kind geboren wird, dass wir Nahrung und Kleidung haben, dass wir Wohnung, Wärme, Wind und Wetter, Freiheit und Frieden haben, das nehmen wir einfach als selbstverständlich hin. Das steht uns zu. Und wehe, wenn irgendwas davon mal nicht da ist, dann ist das Schimpfen groß und nicht selten auch das Schimpfen auf Gott. Paul Gerhardt, er kann noch staunen. Er kann noch diese tiefe Frage stellen. Wo kommt das alles her? Es ist doch kein Zufall. Es kommt doch nicht von selbst. Im Jahre 1740, knapp 100 Jahre nachdem dieses Lied von Paul Gerhardt geschrieben wurde, da bittet der deutsche Kunstgelehrte Johann Winckelmann in Rom einen Freund, ihm ein deutsches Gesangbuch zu schicken. Nach Rom. Der Grund: Als Kind hatte dieser recht berühmte Kunstgelehrte ein Lied gelernt, das Lied »Ich singe dir mit Herz und Mund«. Und es war sein Lieblingslied geworden. Und nun in der Fremde, in der Weltstadt Rom, fernab der Heimat, da kommt es ihm wieder in den Sinn. Es ist ja manchmal so, was man als Kind gelernt hat. Irgendwann ist es wieder da. Aber bei 18 Strophen, da kann es einem passieren, selbst wenn man fleißig gelernt hat, dass man dann doch nicht mehr alle Strophen zusammenbekommt. Weiß nicht, geht Ihnen vielleicht auch so, dass Sie nicht alle 18 Strophen auswendig hinbekommen. Und als er mehr und mehr beginnt, da zu grübeln, wie gehen die Strophen, da schickt er eben diesen Brief an seinen Freund mit der Bitte, ihm doch ein deutsches Gesangbuch zu schicken. Als er kurze Zeit später eben genau solch ein Gesangbuch in seinen Händen hält, blättert er sofort, sucht im Inhaltsverzeichnis und er ist zutiefst enttäuscht. Was steht nicht drin? Ich singe dir mit Herz und Mund. Dieses Lied ist der Neuauflage zum Opfer gefallen. Zutiefst betroffen schreibt er einen Beschwerdebrief an den Freund, den soll er weiterleiten an das Konsistorium der Kirche. Warum ist das Lied nicht mehr drin? Gut, dass es heute in unserem Gesangbuch wieder drin ist. Vielleicht war ja dieser Beschwerdebrief mit ein Grund dafür. Aber was war damals los? Wieso ist das rausgeflogen? Das 18. Jahrhundert, liebe Gemeinde, war eine Zeit des Aufbruchs. Der Mensch und seine Vernunft, sie wurden im Zeitalter der Aufklärung mehr und mehr zum Maß aller Dinge. Und dass der Mensch letztlich, wie es in diesem Lied beschrieben wird, nur der Empfangende ist, dass hinter allem Gott steht, dessen wunderbares Wirken nur staunend angebetet werden kann, wie Paul Gerhard dies hier tut, das passte einfach nicht mehr in die Zeit. Das war keine populäre Vorstellung mehr, dass wir in allem abhängig sind von Gott. Man wollte doch frei und unabhängig sein. Zack, raus mit dem Lied aus dem Gesangbuch. Dass wir in allem abhängig sind von Gott, das war damals eine unpopuläre Vorstellung. Und nicht nur damals. Auch wenn das Lied heute wieder drin ist im Gesangbuch, aber diese demütige, staunende Grundhaltung, die ist doch in unserer Zeit mehr denn je ein Fremdkörper. Sicher, noch immer stellt man Fragen. Fragen, wie Paul Gerhard sie hier auch stellt. Aber die lauten nicht mehr so. Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt? Sondern wann kriegen wir endlich raus, wie genau das Universum entstanden ist? Meine Frau und ich, wir waren ein paar Tage in der Eifel gewesen und da haben wir uns auch auf dem Effelsberg dieses riesengroße Radioteleskop angeschaut, das zweitgrößte der Welt. Eine gigantische Stahlschüssel mit 100 Metern Durchmesser, 110 Meter hoch. Und alles dient nur diesem einen Zweck. Wo kommen wir her? Wie ist alles entstanden? Zum Glück gibt es noch Astronomen, Physiker, Naturwissenschaftler, die bei allem Forschen und Fragen das Staunen nicht verlernen und die dabei manchmal selber zur Demut und zum Glauben an den Schöpfer finden. Aber viele, das muss man auch so sagen, viele sind von Stolz und Machbarkeitswahn gepackt. Wir kriegen alles raus, wir kriegen alles hin. Und das lässt sich in allen Bereichen wahrnehmen. Das Lebensglück wird mit Hilfe von Coaching-Kursen oder Esoterik-Seminaren antrainiert. Gesundheit wird von der Hightech-Medizin eingefordert. Gutes Aussehen, da geht man zum Schönheitschirurgen. Auf Wunsch und nach Katalog wird einem alles geliefert. Behinderte Kinder werden per PID schon vor der Geburt schon im Vorfeld aussortiert. Behüten und über uns wachen tut nicht mehr der liebe Gott, sondern unsere Versicherung. Und die Hochgeschwindigkeitsreisegesellschaft ermöglicht es, dass jeder innerhalb von wenigen Stunden in der Jahreszeit leben kann, die ihm gerade gefällt. Wozu brauchen wir dann noch Gott? Ist uns das Staunen abhanden gekommen? Der zweite Abschnitt zum Danken. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir. Strophe 7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir. Das fehlt uns doch heute so, dieses persönliche Du. Dieses Du eines persönlichen Gottes. Und wir ahnen immer mehr und mehr, da ist doch ein Vakuum in unserer Seele. Da ist bei allem Überfluss doch noch ein Mangel an Sinn, an Verlässlichkeit, an Halt, an Geborgenheit in unserer Zeit. Fehlt uns die Erfahrung, die Paul Gerhard in der Strophe 12 so wunderbar beschrieben hat? Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht. In diesem zweiten Teil des Liedes, da kommt dieses große Du ins Spiel. 12-mal steht in diesen 6 Strophen das Wörtchen Du oder Dir. Gott ist ein persönlicher Gott, mit dem wir per Du sein können. Was für ein vertrauensvolles Verhältnis kommt da zum Ausdruck. Du musst alles tun. So haben wir es in Strophe 7 gesungen. Und das ist wie eine Überschrift über diesen ganzen zweiten Teil des Liedes. Ach, Herr, mein Gott, das kommt von dir. Du musst alles tun. Das heißt übrigens nicht, dass wir dann faul die Hände in den Schoß legen. Wohl aber die Hände falten zum Gebet. Ora et labora, bete und arbeite. Diese alte Benediktinerregel, die hat doch ihren tiefen Sinn. Es ist eben eine vollkommen andere Haltung, wenn ich mein ganzes Leben als Geschenk sehe. Wenn ich weiß, hinter allem steht Gott und er ist bei mir in Freud und Leid. Er geht mit mir auch durch die Tiefen des Lebens. Er ist mein Freund und er ist der Schenker. Er ist bei mir, er gibt mir sie, die leiblichen, die irdischen Dinge des Alltags. Strophe 8, du nährest uns von Jahr zu Jahr, aber auch die geistlichen Dinge. Strophe 9, ja, endlich nimmst du unsere Schuld und wirfst sie in das Meer. Und ist Ihnen aufgefallen, wie sehr Paul Gerhard mit beiden Beinen auf dem Erdboden bleibt? Bei allem Staunen über die Größe Gottes und seiner Schöpfung, er hebt nicht ab. Er schwebt da nicht auf irgendeiner Wolke 7. Ganz seelsorgerlich denkt er auch an Schmerz und Tränen. Er kennt ja selber die dunkelsten Stunden, etwa wenn ein geliebter Mensch stirbt. Das hat er so manches Mal durchgemacht. Er kennt die Schrecken des 30-jährigen Krieges. Und dann kommt das in der Strophe 10 so zum Ausdruck. Wenn unser Herze seufzt und schreit, das gibt es eben auch. Dann bist du auch da, mein Gott. Und Strophe 11, so liebevoll, so ganz warmherzig beschrieben. Du zählst, wie oft ein Christe wein und was sein Kummer sei. Kein Zehr und Tränlein ist so klein. Du hebst und legst es bei. Wieder steht die Bibel selber im Hintergrund. Psalm 56. Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, Gott, du zählst sie. Und Jesaja 38, Vers 5, da wird dem König Hiskia gesagt, ich habe deine Tränen gesehen. Ich habe jede deiner Tränen gezählt. Das gilt auch dir. Jeder, der heute Morgen hier ist und der weint, der darf das wissen. Gott sagt es auch dir. Ich habe deine Tränen gesehen, jede deiner Tränen gezählt, dein Gebet hat wortlos mein Ohr erreicht. Ich bin dir nah, ich helfe dir. Und bei allem das Wissen bewahren darum, dass wir unser irdisches Glück nicht erzwingen können, so fromm wir auch glauben mögen. Der Glaube ist keine Garantie, dass wir Gesundheit oder eine angenehme Arbeitsstelle, gut geratende Kinder, eine glückliche Ehe, steile Karriere, gute Noten in der Schule, dass wir all das bekommen werden. Das ist keine Garantie. Deshalb diese 12. Strophe, sie ist eine der wichtigsten. Denn es geht letztlich um die Ewigkeit. So dankbar wir für alles irdische Glück und das irdische Leben sein dürfen, Entscheidend ist doch, ob wir das ewige Leben haben. Du führst uns in des Himmels Haus durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn uns die Erd entgeht. So viel gibt es zu danken in diesem zweiten Teil, in diesen Strophen 7-12. Strophe für Strophe nennt Paul Gerd einen Grund nach dem anderen, wofür wir Gott danken können. Und dann das Dritte. Dann geht es um die Konsequenzen für den Alltag, für unser Leben. Das Dritte, zum Leben. Wohlauf, mein Herze, sing und spring. Soweit sind wir vorhin gar nicht gekommen beim Klingelbeutellied. Deswegen singen wir einfach hier vor diesem dritten Schlussteil, singen wir doch nochmal die Strophen 12-14. Die 12 nochmal, die habe ich schon zitiert, und 13 und 14 kommt dazu. Wir machen es mal so, die Strophe 12 singen mal nur die Frauen. Die Strophe 13, die Männer, aber kräftig wie im Stadion. Und die 14, alle gemeinsam. Das war klasse. Können sich die Dortmunder noch eine Scheibe abschneiden? Im dritten Teil dieses Liedes, da geht es nämlich um die praktischen Konsequenzen für das Leben, für den Alltag, nachdem wir so viel gesehen haben, worüber wir staunen können, wofür wir Gott danken können. Da ist nun die Frage, was bedeutet das für unser Leben? Bleibt es einfach nur eine theoretische Erkenntnis? Für Theologen? Nein. Es kann uns durch und durch verändern. Es kann uns Begeisterung und Leidenschaft entfachen. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut. Wenn das nicht wahre Lebensfreude ist, dann weiß ich auch nicht. Dynamik steckt da drin, Energie. Und dieses kindliche Vertrauen, Strophe 14, er ist dein Hilf. Und Heil, schafft Rat und lässt dich nicht. Ja, er schafft Rat. Gott schafft Rat auch in den Fragen des Alltags, auch in den beruflichen Sorgen, in familiären Nöten. Aber frag ihn auch um Rat. Bete vor Entscheidungen. Er bittet dir Weisheit vor dem Gespräch mit deinem Chef. Er bittet dir Liebe und Geduld, wenn deine Kinder dich wieder auf die Palme bringen. Und verbeiß dich nicht in deine Sorgen. Strophe 15 haben wir eben nicht gesungen. Was kränkst du dich in deinem Sinn und grämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorg und wirf sie hin auf den, der mich gemacht. Hier lässt natürlich 1. Petrus 5, Vers 7 grüßen. Den kennen Sie, den Vers. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Erinnere dich daran, und das sagt die Strophe 16, erinnere dich doch, wie Gott dich in der Vergangenheit von Jugend auf immer wieder geführt und bewahrt und geleitet hat. Er wird es doch auch in Zukunft tun. Das ist eine tiefe Geborgenheit. eine Geborgenheit, wie sie auch in dem Taufspruch von Charlotte zum Ausdruck kommt. Sie hat sich eben so ein bisschen in Erinnerung gerufen. Ja, dein Taufspruch, der passt, jetzt lacht sie. Schön. Der steht in Psalm 40, Vers 12. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Von Jugend auf, wie es Paul Gerhardt hier dichtet, in Strophe 16. Und 17 und 18, die binden den Sack zu, die runden das ab, die richten unseren Blick auch auf die Ewigkeit. Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein, so wirst du hier im Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Das kann uns doch zum Singen bringen. Die Fans von Borussia Dortmund, sie singen in dieser Hymne, die wir vorhin gehört haben, in dieser Kirchenliedhymne, die singen: Leuchte auf, mein Stern Borussia, leuchte auf, zeig mir den Weg. Und die singen das mit Inbrunst, aus voller Kehle und Seele. Ich frage mich, haben wir nicht einen noch besseren Inhalt zu bieten? Leuchte auf, mein Stern, Jesus Christus, zeig mir den Weg. Übrigens, der Trainer von dieser Erfolgsmannschaft, Jürgen Klopp, er weiß um diesen anderen Stern. Er kann noch andere Lieder singen als die Fangesänge. In einem Interview sagt er: Aber es braucht schon diesen Blick nach oben, um aus der Mühle, in der wir oft leben, auszubrechen, um sich über eine Kleinigkeit zu freuen, obwohl man vielleicht gerade eine ätzende und unnötige Niederlage kassiert hat, um zu kapieren, was im Leben wirklich wertvoll ist. Für mich, so sagt Jürgen Klopp, ist der Glaube an Gott wie ein Fixstern, der immer da ist, ein treuer Begleiter, der dir oft genau dann Kraft schenkt, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Amen.